Und ich finde es sehr interessant, dass sich seit Nehemia eigentlich nichts geändert hat an dem, wie Gott zu seinen Leuten steht, wie Gott zu seinem Volk steht, aber auch wie er sie ausstattet, aber auch was der Auftrag ist für das Volk. Für Nehemia, für das Volk damals, ist eigentlich der gleiche geblieben für uns auch. Wir haben in einer Hand ja die Kelle, jetzt nicht vielleicht um ganz praktisch eine Mauer zu bauen, sondern um aufzubauen, um Reich Gottes zu bauen, um Gott zu sehen, um Gott zu dienen, um Gott anzubeten. Und in der anderen Hand haben wir das Schwert, haben wir die Waffe, um den Feind abzuwehren. Und beides gehört dazu zur Nachfolge, auch heute noch. Wir haben beides in der Hand und wer eins von beiden vernachlässigt, ist eigentlich voll schräg, ist auf der falschen Spur. Ja, es gibt Leute, die beschäftigen sich nur noch mit dem Teufel, was der Teufel tut und wir müssen kämpfen und sie denken nicht dran, dass es eigentlich um Gott geht. Und genauso naiv ist es aber auch, wenn wir sagen, ah, Hauptsache ich habe jetzt Gott und ich bete Gott an und um mich rum geschieht alles möglich und ich komme diesem Auftrag nicht nach, den Gott uns auch gegeben hat, nämlich widersteht. Ja, seid standhaft und benutzt diese Waffe, benutzt dieses Schwert. Und was sich auch nicht geändert hat, ist, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. So, ich bin sehr dankbar für dieses Wort aus Nehemia, weil es im Prinzip genau das zeigt, wo wir auch drin sind. Und wir haben uns auch damit schon jetzt seit einigen Sonntagen auseinandergesetzt. Ja, wie leben wir in diesem Kampf? Und auch dieses Wort von Tabera gerade eben. Ja, was macht uns stark in diesem Kampf? Und wie kann ich kämpfen? Wie kann ich siegreich aus diesen Kämpfen hervorgehen? Wie kann ich stehen bleiben? Und wir haben uns genau das angeschaut. Ich bin wieder total begeistert, wie einfach der Heilige Geist alles zusammenführt. Wir haben uns angeschaut, welche Kraft in diesem Namen ist. Und davor haben wir uns angeschaut, welche Autorität und Macht Jesus über den Feind hat, indem er durch seinen Tod und durch seine Auferstehung den Tod selber und alle Gewalten und Mächte der Finsternis besiegt hat, und zwar ein für alle Mal. Wie er sie völlig entwaffnet und über sie triumphiert hat, wie er unseren Schuldschein ans Kreuz geheftet hat und dadurch die Mächte bloßgestellt hat. Warum? Weil sie uns nicht mehr antasten können. Und dann, wie es aber weitergeht, wie Christus diese Macht nicht für sich alleine behält, sondern wie er sie den Gläubigen, wie er sie seinem Volk, seinen Kindern überträgt und sagt, wenn ihr in mir seid und ich in euch, dann habt ihr die gleiche Autorität. Dann habt ihr die Autorität, die in Christus ist, die ist in euch. Und zwar nicht nur, um einige Angriffe des Feindes abzuwerfen, sondern das heißt, über alle Macht des Feindes. Wenn ihr in mir seid und ich in euch, dann habt ihr Autorität über alle Macht des Feindes. Und er gibt uns sogar das Recht, seinen Namen, diesen Namen, wir haben es gerade gesungen, dieser Name voller Kraft. Ja, wo es heißt, und die Finsternis erbebt. Ja, die Finsternis erbebt vor diesem Namen. Das ist real. Es ist der Name, vor dem sich alles beugen muss. Und er selber, Jesus, gibt uns das Recht, das Privileg, diesen Namen zu gebrauchen in dem Kampf, in dem wir stehen. Und was können wir damit tun? Wir können dem Feind nicht nur widerstehen, sondern es heißt, wir können ihn in die Flucht schlagen. Ja, er muss fliehen. Er muss fliehen. Aber jetzt habe ich eine Frage heute. Ist es so, dass Gläubige grundsätzlich und überall unter diesem Schutz stehen und grundsätzlich und überall wir vor den Angriffen des Feindes geschützt sind und wir grundsätzlich ihn in die Flucht schlagen können, weil wir Christen sind? Einige schütteln den Kopf. Nee. Denken wir mal an diese Nacht, als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde. Was hat Gott ihnen da durch Mose für eine Anweisung gegeben? Sie sollten einen Büschel in Blut tauchen und dann mit diesem Blut die Türpfosten und die Schwelle bestreichen. Stimmt's? Er hat gesagt, tu das. Und er hat noch was gesagt, Er hat gesagt, bleibt im Haus. Das Volk Israel sollte in diesem Haus bleiben, das mit Blut versiegelt war. Das heißt, die Israeliten waren nicht geschützt, weil sie die Israeliten waren, sondern weil sie Gottes Anweisungen gehorchten. Hätten sie das Blut nicht an dem Pfosten gestrichen oder hätte einer von ihnen das Haus verlassen, wäre es ihnen genauso gegangen wie den Ägyptern. Und für uns Christen gilt im Prinzip genau dasselbe. Unser Schutz vor den Angriffen des Feindes beruht nicht allein darauf, dass wir Christen sind und von Gott her das Recht erhalten haben, Autorität auszuüben oder seinen Namen zu gebrauchen, sondern es hängt im Wesentlichen auch davon ab, ob wir Gott gehorsam sind, ob wir uns unter ihn stellen, ob wir uns ihm unterordnen. Weil wenn jemand im Ungehorsam bleibt oder ihm in seinen Anweisungen nicht folgt, dann bietet das Blut auch nicht den Schutz, den es eigentlich in sich hat. Und ich möchte jetzt einfach auch nochmal an diese Anweisung erinnern aus dem Jakobusbrief, die wir jetzt auch schon einige Male gelesen hatten. Jakobus 4, Vers 7, da heißt es, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Wir sehen hier eine ganz klare Reihenfolge. Ja, bevor wir dem Teufel widerstehen können und ihn in die Flucht schlagen können, kommt dieses Unterordnen unter Gott. Was heißt dieses Unterordnen? Ich habe dieses Wort mal nachgeschlagen im Griechischen. Und dieses Unterordnen, das Hauptwort leitet sich von Gehorsam ab. Unterordnen heißt eigentlich gehorsam sein. Ja, sich fügen, gehorchen. Das heißt, die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Teufel ist sehr, sehr, sehr eng verknüpft mit dem Maß, in dem ich mich Gott unterordne und ihm gehorche. Und das muss uns einfach klar sein. Oder umgekehrt, da wo ich Gott gegenüber den Gehorsam verweigere, da kann ich den Feind nicht zum Fliehen bringen. Ja, ich habe nicht die Kraft dazu, ich habe nicht die Macht dazu. Ich bin nicht autorisiert, den Feind zum Fliehen zu bringen, sondern im Gegenteil, und das ist das Tragische, ich mache ihm sogar noch Platz. Ich bringe ihn nicht zum Fliehen, sondern ich mache ihm auch noch Platz. Oder wie die Bibel das nennt, ich gebe ihm Raum. Das ist das Tragische dabei. Wenn ich Gott widerstehe, wenn ich Gott den Gehorsam verweigere, dann mache ich automatisch dem Teufel Raum. Ich kann nicht erwarten, erfolgreich gegen den Feind zu kämpfen, wenn ich ihn gleichzeitig geradezu einlade. Ja, das ist wie wenn ich irgendwie irgendwelche kriminellen Vertreter, keine Ahnung was, an der Haustür vorne ja abwimmle und hinten die Hintertür offen lasse. Ja, so dass er ganz praktisch schön von hinten her in mein Wohnzimmer wiederkommen kann. Und genau deshalb fordert uns Gott in seinem Wort dazu auf, gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und wir finden das in einer Schriftstelle, das ist im Epheserbrief, den haben wir ja auf der Freizeit zusammen gelesen. Und den möchte ich jetzt einfach eine Passage mit euch lesen, und zwar Epheser 4, Epheser Kapitel 4. Das ist eben diese Passage, in dem auch diese Aussage kommt, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und wir wollen uns heute einfach anschauen, was heißt es, dem Teufel keinen Raum zu geben. Epheser 4 und wir lesen ab Vers 17 und ich lese heute mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Wir haben die jetzt auch hier auf dem Beamer, also wer das mitlesen möchte, das was ihr jetzt lest hier, ist die neue Genfer Übersetzung. Okay. Gott will, dass Licht kommt heute, oder? Licht, mehr Licht. Epheser 4, Vers 17. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen, und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Starke Passage. Ich möchte jetzt was vorwegschicken, bevor ich das auslege. Man kann so eine Passage mit zwei verschiedenen Ohren hören. Und ich habe das hier auch schon gesagt. Man kann das mit einem Appellohr hören, ja, und sagen, oh, ich soll das sein, ich soll das, ich darf das nicht, ja. Und es kommt Druck, ja. Und ich denke, oh, ich bin so ein Versager, ja. Und dann irgendwie vergesse ich schon gleich und denke, schaffe ich nicht, ja. Oder es kommt Druck, oder ich denke, ich soll dies tun, ich soll jenes tun. Und man versucht selber irgendwie dem Standard Gottes sich anzupassen und das irgendwie zu erreichen. Dann ist Druck und Scheitern schon eigentlich vorher klar. Ich kann das aber auch, solche Schriftstellen, mit dem Versorgungsohr hören. Mit dem Versorgungsohr, dass Gott der Versorger ist. Und dass er für alles, was er von uns möchte, uns auch die Ausrüstung dazu gibt. Und dann kann man so eine Passage ganz anders hören, weil ich dann sage, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, hey, Gott hat dafür gesorgt, ich muss das nicht mehr, Halleluja. Er setzt mich frei davon durch seinen Geist. Und ich fange an zu schmecken, ja, wie es sein könnte. Und er sorgt dann auch dafür, wenn ich mich dafür öffne und sage, okay, Herr, ich lege ab, ich glaube dir, dass du das in mir hervorbringst. Und ich fange an, von der Seite ranzugehen. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir und ich würde dafür gerne auch noch beten. Oh Herr, ich danke dir so für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort ein Spiegel ist, das uns einfach auch zeigt, was deine Maßstäbe, was dein Standard ist. Und vor allen Dingen, wozu du uns befreit hast. Dass du uns nicht einfach nur gerettet hast aus dem Reich der Finsternis, sondern dass du uns zu einem Leben in Gnade befreit hast. Und dass Gnade mehr heißt, als einfach nur ewiges Leben zu haben, sondern dass Gnade heißt, dass wir in dir Christus, jetzt ein anderes Leben führen können. Ein Leben, in dem deine Kraft wirksam wird, in dem tatsächlich Erneuerung unseres Sinne, Erneuerung unseres Verhaltens geschieht durch deine Kraft, Jesus. Und das glauben wir. Wir glauben dir, Jesus, weil du es sagst und weil du dieser wunderbare Versorger Gott bist. Und so bete ich jetzt für jeden, der heute diese Botschaft hört. Ich bete, dass wir verstehen, dass es dir darum geht, dass unser Leben in dir revolutioniert wird. Dass unser Leben in dir ist und dass du uns nicht einfach nur verbessern möchtest, dass du uns nicht irgendwie an uns rumdokterst, sondern dass du uns neues Leben gibst, das geprägt ist von deiner Kraft, von deiner Liebe, von deinen Eigenschaften her. Und so bete ich das für uns alle, dass wenn wir das hören, dass wir verstehen, dass du uns zur Umkehr rufst, weil du uns einfach so unendlich lieb hast. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du überführst heute, dass da, wo noch Dinge sind, die dir nicht gefallen, dass wir sie ablegen können und in dieses Leben hineintreten, das du für uns hast. Ich danke dir so dafür, Herr. In Jesu Namen. Amen. In dieser Passage werden einige Dinge genannt, durch die wir sowohl den Heiligen Geist betrüben, ja, das wird in der Elberfelder so genannt, als auch dem Teufel Raum geben. Das heißt, wir öffnen dem Teufel die Tür, anstatt ihn in die Flucht zu schlagen, was unser eigentlicher Auftrag ist. Und diese Dinge, die hier genannt werden, ich möchte einfach einige aufgreifen. Das erste, was hier kommt in der ersten Passage, ist die Trennung vom alten Lebensstil. Ja, Vers 17. Nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Und er schreibt es ja hier an Gläubige. Ja, lebt nicht länger wie die, die Gott nicht kennen. Oder Vers 22. Lebt nicht weiter so, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern legt den alten Menschen ab. Das heißt, wir können Gott nicht einfach unserem Leben zufügen und unseren bisherigen Lebensstil einfach so weitermachen. Ja, das wird gar nichts bringen. Das wird nicht das Leben Gottes in uns hervorbringen. Sondern, wenn wir in der Autorität von Jesus dem Feind widerstehen wollen, dann müssen wir uns klar von unserem bisherigen Lebensstil, von unseren bisherigen Haltungen, auch von bisherigen, vielleicht von Dingen trennen, die Gottes Maßstäben widersprechen. Und ich finde, in der Bibel finde ich da viele Beispiele dafür. Ein bekanntes Beispiel ist das Beispiel mit der Ehebrecherin, ja, die gesteinigt werden sollte. Und dann sagt der Jesus diesen ganz bekannten Satz, ja, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann gehen sie alle weg, ja, lassen die Steine fallen, gehen weg. Und Jesus sagt, hat dich keiner verurteilt, ja. Und dann sagt Jesus, und ich verurteile dich auch nicht. Und dann entlässt er sie aber nicht. Sondern was sagt er vorher noch? Sündige hinfort nicht mehr. Jesus sagt nicht, ich vergebe dir jetzt alles, jetzt mach gerade mal so weiter und das nächste Mal kommst halt wieder. Gott sei Dank dürfen wir wiederkommen, wenn was passiert. Aber Gott möchte, dass wir damit aufhören, dass wir mit diesem Lebensstil aufhören. Oder Apostelgeschichte 19, eine sehr interessante Stelle, da kommen Menschen zum Glauben, sehr viele Menschen, und es war in einer Stadt, in der sehr viel Magie, sehr viel Zauberei getrieben wurde. Und diese Leute, sie haben sich bekehrt, sie haben sich abgekehrt von ihrem Leben. Und wisst ihr, wie sie mit der Vergangenheit aufgeräumt haben? Sie haben einen großen, großen Haufen gemacht, ja, mit Büchern und haben das Ganze angezündet. Sie haben Bücher verbrannt im Wert von einem ganz, ganz hohen Betrag, ja. Und sie haben gesagt, wir möchten damit nichts mehr zu tun haben. Es waren Bücher, wo es um Künste ging, um Zauberei. Das, was wir heute esoterischen Bereich nennen würden. Und sie wussten, jegliche Beschäftigung mit diesem übernatürlichen Bereich außerhalb von Gottes Rahmen öffnet eine Tür für den Feind. Sie wussten, wenn wir jetzt Gott anbeten einerseits und gleichzeitig aber mit dem anderen weitermachen, dann hat der Feind immer noch Möglichkeit, sie anzugreifen. Und sie haben sich klar getrennt davon. Und die Folge davon war, das steht nämlich auch dabei, als sie das aber taten, wuchs das Wort des Herrn mit Macht. Ja, und dann kommt die Kraft Gottes in das Leben von ihnen hinein. Und das Wort wurde stark. Ja, das ist für uns ein Beispiel. Und ich habe das selber so erlebt. Ich hab das auch getan nach meiner Befreiung vor 12 Jahren, nachdem ich mich von den Lügen des Feindes losgesagt hatte. Ja, da habe ich erstmal meine ganze feministische Literatur in die Tonne getreten. Ja, ich habe sie jetzt nicht verbrannt, hätte ich vielleicht tun sollen, aber ich habe sie in die Tonne getreten und habe gesagt, ich will mit diesem Gedankengut nichts mehr zu tun haben. Ich sage mich davon los und ich habe dann das ganze Zeug weggeschmissen. Das war auch sehr, sehr viel wert. Ich hätte es auf eBay oder sonst wo verticken können, aber ich wusste, das soll nicht jemand anderes auch in diese Schiene hineinkommen, sondern ich bin es losgeworden. Und genauso habe ich mich von Gegenständen getrennt, aus alten Beziehungen oder von Dingen, die mich an diese Beziehungen erinnert haben. Und diese ganzen Bücher, ja, ich liebe Bücher, ja, und ich habe sie alle weggegeben. Und diejenigen von euch, die mir beim Umziehen geholfen haben, seid froh, dass ich die vorher schon weggeschmissen habe. Sonst wären es noch mehr gewesen. Jetzt haben wir echt leid getan. Aber genau. Was hast du vielleicht noch im Haus? Hast du noch irgendwie was im Haus? Ungute Bücher? Ungute Filme? Irgendwelche Gegenstände, die dir viel bedeuten. Manchmal denken wir, das ist so eine Lappalie. Ja, das macht doch nichts, Gott ist doch nicht so. Aber man beraubt sich selber, weil man dem Teufel die Möglichkeit gibt, da wirklich einen Fuß in die Tür zu bekommen. Oder hier in der Passage ist von einem Dieb die Rede. Stiehlst du noch? Das hört sich jetzt krass an. Ich meine, keiner von euch geht wahrscheinlich in den Laden oder stiehlt was, aber Stehlen heißt auch, auf Kosten von anderen oder auf Kosten des Staates sich zu bereichern. Hast du bei deiner Steuererklärung irgendwelche Belege von anderen Leuten, die eigentlich, für das du eigentlich gar kein Geld ausgegeben hast? Das eigentlich gar nicht auf dein Konto angerechnet werden sollte? Oder machst du ab und zu Schwarzarbeit, beraubst dadurch den Staat? Ja, das sind so Kavaliersdelikte, ja, wo die Welt sagt, das ist ja gar nichts, das ist doch nichts. Gottes Maßstab ist anders. Gottes Maßstab ist anders. Schwarzarbeit heißt, der Staat bekommt nicht die Steuer. Und Jesus sagt ganz klar, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und gebt Gott, was Gottes ist. Und wenn es dich betrifft, dann ist jetzt hier nicht der Appell, sondern hier ist die Versorgung Gottes und sagt, Gott sagt zu dir, hey, gib das auf, lass das los. Bereichere dich nicht auf die Art und Weise. Ich werde dich mit allem versorgen, was du brauchst. Lass los. Oder ist dein Leben vielleicht auch noch auf falsche Fundamente gegründet, die dich an dein altes Leben binden? Und da haben wir es ja auf der Freizeit schon davon gehabt. Ja, es gibt Lebenslügen, auf die man sein Leben bauen kann. Oder bestehende Verträge noch mit irgendwelchen Organisationen, mit irgendwelche Festlegungen, irgendwelche Schwüre, die man vielleicht mal gemacht hat. Ja, wo man irgendwas geschworen hat oder sogar Weihen. Ja, bei manchen Leuten gibt es sogar Weihen, dass man irgendjemand geweiht wurde, dass man als Kind vielleicht geweiht wurde. Und es ist nicht so, dass wir werden jetzt gläubig und dann hat es alles keine Gültigkeit mehr, sondern wir sagen dem ab, wir lösen uns davon. Ja, wir müssen uns von diesen Dingen lösen. Hier heißt es, kehrt euch ab von diesem alten Leben, das ihr habt. Hier sagt nicht Gott so, ihr seid jetzt dabei, jetzt ist alles vergeben und vergessen, ihr müsst nicht mal mehr euch mit beschäftigen, es fängt alles neu an. Nein, er sagt, ihr lebt doch nicht so weiter, wie ihr bisher gelebt habt. Das heißt, wir können dem entsagen. Und dem Teufel keinen Raum zu geben, heißt, dass wir uns klar trennen von diesen Dingen, die uns an unser früheres Leben binden. Wenn du dem Teufel wirklich siegreich widerstehen willst, dann sorg dafür, dass du nicht die Hintertür aufmachst, indem du noch diesen alten Lebensstil weiterlebst. Oder bei dem Beispiel von dem Dieb, da geht es auch um eine Haltung von Habsucht und von Egoismus eigentlich. Auf Kosten von anderen zu leben, statt umgekehrt für anderen Segen zu sein. In der Passage heißt es, geh arbeiten, ja, damit du anderen noch was geben kannst, damit du ein Segen bist. Und ich habe da, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich an ein Ehepaar gedacht, das vor einigen Jahren oder ganz am Anfang, als wir Gemeinde gegründet hatten, hier in der Gemeinde war, längere Zeit zu Gast war und sie waren arbeitslos. Und wir haben auch überlegt, was ist mit denen eigentlich, wieso finden die keine Arbeit? Das sind junge Leute, die müssten doch Arbeit finden. Und wir haben versucht, ihnen zu helfen. Und dann kam raus, irgendwie in einem Gespräch mal, ja, dass sie deswegen keine Arbeit finden, weil sie jedem Arbeitgeber gesagt haben, also sie können vor 2 Uhr mittags nicht arbeiten gehen. Weil, und sie haben dann zu uns gesagt, sie haben für sich klar die Entscheidung getroffen, ihre beste Zeit gehört Gott. Das heißt, sie stehen morgens auf, frühstücken und dann wollen sie erstmal Lobpreis machen und Predigten hören. Hä? Hallo? Ja? Das hört sich super geistlich an. Ja, meine beste Zeit gehört Gott. Dann habe ich gesagt, ja, dann steh doch 4 auf. Ja, wenn du das möchtest, finde ich super, aber dann steh doch 4 auf. Das hört sich super geistlich an, ist aber super schräg, was sie gemacht haben. Sie wollten Gott dienen, haben aber stattdessen dem Teufel Raum gegeben. Und manchmal arbeitet der Teufel sogar mit solchen frommen Argumenten. Es ist nicht Gottes Ziel, dass wir uns dauerhaft in Gott verlieren. Gott will, dass wir ihn anbeten und dass wir uns auch mal so richtig in ihm verlieren. Ja, das liebt er. Aber er will nicht, dass wir dauerhaft, ja, irgendwie nur predigend hören, nur Lobpreis machen und dabei nicht arbeiten gehen und anderen auf der Tasche liegen. Das ist nicht Gottes Ziel, das ist nicht Gottes Sinn. Es ist wieder Petrus, der sagt, komm, lass uns Hütten bauen. Ja, die sind der Berg der Verklärung. Und Petrus sagt, oh, hier ist gut sein, hier will ich bleiben. Ja, so läuft's nicht bei Gott. Gott will, dass wir einer Arbeit nachgehen. Sogar, ihr habt es gelesen, mit Fleiß und mit Anstrengung. Ja, das ist Gottes Wille, dass wir arbeiten. Und ich weiß nicht, was du für ein Verhältnis zu deiner Arbeit hast, aber es ist Gottes Wille, dass du arbeitest. Und du kannst ihn mit deiner Arbeit anbeten. Du kannst ihn nicht nur anbeten, wenn du jetzt zu Hause sitzt, ein Lied singst und Predigen hörst, sondern unser ganzes Leben ist Anbetung. Und das ist ein Lebensstil. Und es muss uns klar sein. Und wir geben dem Teufel keinen Raum, wenn wir lernen, auch was es heißt, zu dienen und zu geben. Wenn wir verstehen, dass es nicht primär um uns, um unsere Befindlichkeit geht, sondern dass es darum geht, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Gott soll zu seinem Ziel kommen. Dass Gott durch uns hindurch, also nicht nur uns dient, das macht er sowieso, ja, er ist ein Versorger Gott, ich liebe ihn dafür, aber dass er durch uns hindurch anderen Menschen dienen kann, sei es finanziell, sei es ganz praktisch durch praktische Hilfe, sei es durch Gespräche, sei es durch Gebet. Das heißt, wir fangen an zu dienen, wir fangen an, anderen zu geben, wir fangen an, dieser Segen zu sein, zu dem Gott uns berufen hat, ja, und dadurch geben wir dem Teufel keinen Raum. Wir schauen von uns selber weg. Was hier auch genannt wird als Bereich, wo der Feind oft die Hintertür offen hat. Und das haben wir auch in den letzten Wochen und Monaten auch schon mehrfach gehabt. Ich will es trotzdem nochmal nennen. Vers 19. Ausschweifung. Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Unreinheit. Weil dann heißt es, ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Ich glaube, Unreinheit ist so ein Bereich, wo der Feind wirklich viel Möglichkeit hat, kaputt zu machen und zu verhindern, dass wir in der Kraft stehen von Gott her, in der wir eigentlich stehen könnten. Und es ist eine Täuschung. Es ist eine Täuschung des Teufels, wenn wir denken, dass Unreinheit oder unreine Gedanken eine kleine private Sache sind. Verborgene Sünden, sei es Selbstbefriedigung, sei es Unzucht, sei es Pornografie, die ja meistens auch zu Gewohnheiten schon geworden sind, die öffnen einen Menschen fast unweigerlich. Oder nicht nur, vielleicht gar nicht, das fast könnte ich wahrscheinlich streichen, dass dämonische Kräfte ihren Einfluss ausüben können und Zerstörung bringen können. Und zwar sowohl für einen selber als auch für die Beziehungen, in denen man steht. Wenn da Unreinheit in deinem Leben ist und du lässt es gewähren, es wird nicht nur deine Beziehung mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin zerstören oder zumindest beeinflussen, ja, gedanklich beeinflussen, dir Bilder geben oder was auch immer, sondern du wirst definitiv auch nicht vorwärts kommen in deiner Beziehung mit Gott, weil Gott mit Unreinheit, es geht nicht, es passt nicht zusammen. In deinem geistlichen Leben wirst du keine Autorität haben, du wirst keinen Fuß auf den Boden bekommen, den Feind in anderen Bereichen wirksam zu bekämpfen, wenn du in diesem Bereich nicht die Tür schließt, wenn du in diesem Bereich dem Teufel Raum gibst. Und auch hier hat Gott dir alles gegeben, alle Kraft, um zu widerstehen. Und wenn du sagst, ich schaffe das aber nicht allein, dann kannst du Hilfe in Anspruch nehmen. Und Gott, er wird dir helfen, weil er treu ist und weil er nichts verlangt, wozu er uns nicht irgendwie ausrüstet. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für Zorn. Manchmal sind es ja so, dass man sagt, ja, Unreinheit ganz schlimm und Zorn ist so ein Kavaliersdelikt. Nee. Zorn kann sogar noch viel mehr, kann genauso viel kaputt machen, ja? Da steht Vers 26, zürnt, oder wenn ihr zornig seid, sündigt nicht. Ich finde es ja schon mal interessant, dass Gott nicht sagt, seid nicht zornig, sondern er sagt, wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht. Das heißt, Gott weiß, dass es normal ist, dass wenn irgendwas meinen Willen durchkreuzt, ja, so sind wir Menschen gestrickt, dass wir, ja, erstmal zornig werden. Aber jetzt kommt das Interessante. Was mache ich mit diesem Zorn? Und da ist das Problem. Das Problem ist ja, dass Sünde Sünde hervorbringt. So lesen wir das in der Schrift. Das heißt, jemand tut mir Unrecht, ich werde zornig als Reaktion darauf. Jetzt ist aber das Problem, dass ich ja in meinem Zorn anfange zu reagieren. Und ich fange an, der hat an mir gesündigt, jetzt fange ich an ihm zu sündigen. Ja, Sünde bringt Sünde hervor. Jetzt fange ich an, dem irgendwelche bösen Dinge an den Kopf zu werfen. Ja, und so schaukelt sich das hoch, ja, wenn man sich nicht beherrscht, dann nehme ich diesen Zorn und kipp dem anderen, der mich erzürnt hat, vor die Füße. Ja, so läuft es oft. Kennt es irgendjemand? Okay. Und dann schaukelt sich das so hoch, ja, man sagt sich alle möglichen Dinge, es wird vielleicht auch lauter. Und eigentlich machen wir damit dem Teufel Raum und sorgen dafür, dass er sein Spiel mit uns treiben kann. Zürnt und sündigt dabei nicht. Also wenn ihr zornig seid, dann sündigt dabei nicht. Das heißt, wenn wir zornig sind, wie können wir dabei nicht sündigen? Wie kann ich diesen Zorn loslassen, ohne dabei zu sündigen? Und es gibt nur eine sichere Stelle, wo ich das tun kann. Es gibt nur einen sicheren Ort, wo ich das tun kann. Und ich wünsche mir so, dass wir das nehmen. Und das predige ich mir selber absolut genauso, ja. Weil ich brauche das. Ich brauche das echt. Nämlich bei Gott. Ja, bei Gott ist der sichere Ort. Und vor einigen Wochen haben ja Tamara und Oliver dieses Ehedreieck hier vorne angezeichnet. Und es hat mich erinnert an eine Situation, als ich das erste Mal mit dem Ehedreieck konfrontiert war. Das war vor vielen Jahren bei einem Seminar, da war ich bei der Maria Prean in Tirol. Und ich würde einfach gerne das Beispiel erzählen, weil ich es so witzig finde und weil sich mir das so eingeprägt hat. Und zwar hat sie erzählt, also Maria Prean hat ja sehr, sehr spät geheiratet. Ja, sie war sehr lange Single. Sie hat, glaube ich, erst mit 50 oder sowas geheiratet. Und dann hat sie natürlich viel Zeit gehabt, christliche Bücher zu lesen und hat sich schon vorbereitet, wie verhält sich eine christliche Frau, ja, dass sie sich unterordnet. Und sie wollte das halt unbedingt. Und dann kam sie eben mit ihrem Mann zusammen. Und dann haben sie zusammen dieses Missionswerk gegründet, Leben in Jesus Christus. Und dann ging es um die Leitung dieses Werks. Und dann hat ihr Mann zu ihr gesagt, Maria, ich möchte, dass du das Werk leitest. Und dann hat sie gesagt, nein, du bist der Mann und du musst es leiten. Das mache ich auf keinen Fall. Und dann hat er gesagt, ich möchte, dass du das leitest. Und dann hat sie wieder sich total geweigert und hat sich aufgeregt, ist zornig geworden, weil sie sich doch so gerne unterordnen wollte, ja. Und sie wollte sich so gerne, und dann wurde sie so wütend, und dann hat sie das beherzigt. Und dann ist sie mit ihrem Zorn, dann hat sie gesagt, hat sie sich in ihr Schlafzimmer zurückgezogen und hat ihren ganzen Zorn bei Gott wirklich ausgespuckt. Ja, und hat gesagt, Herr, ich wollte doch so gerne, ich will dir doch gehorchen, ich will doch diese Frau sein nach deinem Herzen, die sich ihm unterordnet, die ihm gehorcht, und jetzt will der, dass ich das Werk leite. Und dann sagt Gott, ja, dann gehorche ihm doch. Dann tu doch, was er sagt, wenn du dich unterordnen möchtest. Und das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Also erstens natürlich, weil wir manchmal unsere eigene Vorstellung davon haben, ne? Und dann aber auch, sie hat im Prinzip dieses Ehedreieck beherzigt, ja, im Sinn von, wenn ich auf meinen Partner zornig bin, dann sage ich nicht ihm das gleich, sondern ich gehe erstmal zu Gott und ich mache das über Gott und er macht es umgekehrt auch so. Und so blieb mir das so im Gedächtnis. Und was dann passiert, ist nämlich, dass Gott einem, es gibt dann zwei Möglichkeiten, ja. Entweder Gott korrigiert dich, so wie er es bei diesem Beispiel gemacht hat, und er sagt, hey, merkst du eigentlich, dass du komplett daneben liegst? Oder aber kann sein, dass Gott sagt, ja, eigentlich hast du recht in dieser Sache, aber weißt du was, hab Gnade, ich gebe dir jetzt Gnade für den anderen. Ich gebe dir Gnade, dass du ihm erstens vergeben kannst und dass du einfach siehst, dass es nicht so wichtig ist. Und ich gebe dir Gnade, dem in Barmherzigkeit zu begegnen. Ich gebe dir Gnade, dass du geduldig bist mit dem anderen und dass du das aushältst, dass du durchhältst. Ein sicherer Ort ist Gott. Und wenn du mit deinem Zorn zu Gott gehst, entweder dann zeigt dir Gott diese Dinge oder er gibt dir Barmherzigkeit. Und ein sicherer Ort, um den Zorn auszulassen, ist jedenfalls nicht der, der dich zornig gemacht hat. Das ist der schlechteste Ort, wo du deinen Zorn auslässt. Sondern wir geben dem Teufel in unserem Zorn keinen Raum, wenn unsere erste Adresse darin auch Gott ist. Und ich glaube, wenn wir das lernen würden, es wäre revolutionär für unsere Beziehungen. Aber ich glaube daran, dass wir geprägt werden. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Wenn ihr zornig seid, dann sündigt dabei nicht. Und Gott gibt uns das, was wir dazu brauchen. Dann Bitterkeit und Vergebung. Bitterkeit hat bei euch nichts verloren, heißt es in der letzten Passage, zusammen mit diesen ganzen anderen, wie Zorn, Geschrei und so weiter. Unvergebenheit und Bitterkeit sind auch keine Kavaliersdelikte, wo man sagt, ja, ich kann das halt jetzt gerade nicht oder wie auch immer, sondern sie haben große Auswirkungen auf unsere Autorität gegenüber dem Feind. Riesengroße. Und da haben wir eigentlich aber ja schon auf der Freizeit sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen. Wir empfinden es in manchen Situationen manchmal als extrem ungerecht, ja, wenn man jetzt jemandem einfach so vergeben soll, weil es sich so anfühlt, als käme der andere ungeschoren davon oder als fände man das alles gar nicht so schlimm. Oder man spielt das Ausmaß von Schuld herunter, aber das wird damit nicht ausgesagt. Indem man vergibt, heißt es nicht, dass man die Schuld des anderen gutheißt oder sie nicht so schlimm findet, sondern es heißt, dass man durch Vergebung die Bindung an diesen Menschen oder auch die Bindung an diese Verletzung, die dir dieser Mensch zugefügt hat, dass du die durchtrennst. Also genauso wie du dich von deinem alten Leben trennst, trennst du dich von dieser Verletzung, trennst du dich von dieser Macht, die dieser Mensch durch diese Verletzung noch über dich hatte. Wenn wir umgekehrt nicht vergeben, dann bindet mich das weiter an diesen Menschen. Und was noch viel schlimmer ist, ist, dass wir damit die Richterrolle übernehmen, die eigentlich Gott gehört. Und es heißt, wenn wir richten, dann bringen wir auf uns selber einen Fluch. Und ich denke, da dürfen wir echt nicht naiv sein. Wer nicht vergibt, wo er vergeben sollte, der bringt auf sich selber einen Fluch durch dieses Richten. Und das Schlimmste dabei ist, dass wir durch diesen Fluch dem Teufel Raum geben in unserem Leben. Dass der weiter sein Spiel mit uns treiben kann, dass der uns weiter Dinge antun kann, nur weil wir nicht vergeben. Das hängt alles zusammen. Und dazu gehört übrigens auch die Vergebung sich selber gegenüber. Ja, wenn es irgendwas in deinem Leben gibt, was du getan hast und du sagst, hey, ich kann mir selber nicht vergeben. Auch dadurch bringst du einen Fluch auf dich. Du sagst ja damit, eigentlich ist eine Form von Stolz, weil du sagst, das Blut von Jesus reicht nicht aus für das, was ich getan habe. Und auch wenn es da irgendwie was noch gibt, wo du sagst, das kann ich mir nicht vergeben, dann kehr um. Weil es verhindert, dass du in die Freiheit hineinkommst, die Gott für dich hat. Weil es verhindert, dass du in die Autorität hineinkommst, die Gott für dich hat. Dass du in Autorität dem Feind widerstehen kannst. Deshalb heißt es hier auch, durch Vergebung schließen wir die Tür, vergebt einander. Und Vergebung wird hier gefordert in einem Atemzug mit Bitterkeit, verleumdetem Reden und Bosheit. Das sind nämlich die natürlichen Reaktionen, wenn einem jemanden Böses tut. Und deshalb liegt auch eine starke Betonung in diesem Abschnitt auf unseren Worten. Was reden wir? Ja, wie reden wir? Verleumderisches Reden, faule Worte, heißt in der Elberfelder. Faule Worte, unehrliche Worte. Und das ist mit Sicherheit auch ein Bereich, wo der Feind oder wo unsere Autorität dem Feind gegenüber beschnitten wird, wenn wir nicht darauf achten, was wir reden und wie wir reden. Sei das unwahrhaftiges Reden, ja, dass wir uns nicht ganz an die Wahrheit halten, vielleicht sogar Übertreibung einfach nur oder Klatsch, ja, dass wir über andere reden, Lästerei, Kritik, Verleumdung. Durch diese Dinge geben wir dem Teufel Raum. Und Gott sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Jakobus 3, Vers 10. Und da geht's ja um die Zunge. Ja, wie gehen wir mit unserer Zunge um? Und was für eine Kraft in der Zunge liegt im Jakobusbrief. Und da heißt es Jakobus 3, Vers 10. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Ja, wir können nicht einerseits Gott anbeten, ihm Loblieder singen und dann mit unserem Mund zerstören. Und glaubt mir, Worte der Lästerei, Worte der Kritiksucht, Worte, die unwahrhaftig sind, sie zerstören, sie bringen Zerstörung. Vielmehr, und so heißt es in Vers 29, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Und dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Das ist das Leben, zu dem uns Gott bestimmt hat, dass wir Worte reden, die den anderen wohltun. Dass es Worte sind, die aufbauen. Genauso wie der Dieb aufhört zu stehlen und arbeiten geht, damit der anderen was geben kann, so hören wir auf, unseren Mund für faule Worte zu nehmen, sondern wir fangen an, gute Worte zu reden. Wir fangen an zu ermutigen. Und ich möchte euch da wirklich auch ermutigen dazu, zu ermutigen. Ja, wirklich euren Mund nicht nur still zu sein und also nicht nur das Negative aufzuhören. Ja, nicht nur damit aufzuhören, schlecht zu reden, sondern anfangen, Gutes zu reden. Anfangen zu segnen. Anfangen zu ermutigen. Es ist, ja, in den Sprüchen heißt es oft, ja, ein Wort, das einem gesagt wird, das ist, oh Elia, jetzt brauche ich deine Hilfe, weißt du, wie das Wort genau lautet? Ja, aber das ist wie Balsam, hä? Wie Honig, ja, also es ist ein Balsam, wenn dir jemand ein ermutigendes Wort sagt. Und ich wünsche mir so, dass wir eine Gemeinde sind, die das beherzigt, die das lernt, die das trainiert, Worte zu reden, die gut sind und die aufbauen. Und das ist das Leben, zu dem uns Christus berufen hat. Er hat gesagt, gebt dem Teufel keinen Raum, sondern gebt Gott Raum. Ordnet euch Gott unter, gebt Gott Raum. Und das ist auch das, was Tabera vorhin gesagt hat, ja, durch Lobpreis machen wir Gott Raum. Du hast es genauso wortwörtlich gesagt. Also wir haben einerseits, gebt dem Teufel keinen Raum. Und genau diesen Raum, der frei wird, der frei ist, den wollen wir nehmen, um Gott Raum zu machen. Und Gott hat uns mit Christus jetzt zum Schluss alles gegeben, was notwendig ist, um den Feind in die Flucht zu schlagen. Er hat uns wirklich alles gegeben. Und unsere Verantwortung ist es jetzt aber, dem Feind nicht die Tür aufzuhalten. Ja? Und wie machen wir das? Indem wir Gott gehorsam sind. Gehorsam. Und indem wir uns durch seine Kraft des Heiligen Geistes die Sinne erneuern lassen. Indem wir in diesen Bereichen die Türen schließen, die noch offen sind. Und wir dürfen eins nicht vergessen, dass der Teufel ein Rechtsexperte ist. Ja, der kennt sich aus, ist ein richtiger Jurist. Ja? Weil, wenn er durch Sünde Zutritt bekommen hat in unserem Leben, dann wird er nicht vorher ablassen, bevor diese Sünde nicht bekannt ist und wir uns davon losgesagt haben. Ja, wenn sie durch die Vergebung Gottes gelöscht ist. Und ich möchte zum Abschluss einen Vers noch aus dem Korintherbrief lesen. Da sagt Paulus zu den Korinthern, so groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde. Deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt, und wollen in Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Ja, an anderer Stelle ist von Heiligung die Rede. Eine Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, heißt es. Das Wort Gottes ist da ganz klar. Heiligung ist nicht irgendwas von vorgestern. Ja, und jetzt ist nur noch Gnade und Liebe und Gott wird schon ein Auge zudrücken, wie es in dieser Gnadenbewegung gerade in Amerika ja so propagiert wird. Tabera hatte ja davon erzählt. Sondern Heiligung liegt Gott am Herzen. Er will nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Er will uns weiterbringen. Er will uns Jesus ähnlicher machen. Das ist Teil der Gnade. Teil der Gnade ist, dass er uns rettet und dann aber wachsen lässt. Dass wir heiliger werden. Er sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. In der Elberfelder heißt dieser Vers, also da, wo es heißt, wir wollen uns von allem fernhalten, heißt in der Elberfelder, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung. Das ist das, was Gott möchte. Wir sollen uns reinigen. Und Gott stellt alle Mittel dafür bereit. Wir können das nicht selber bewirken, ja, die Reinigung oder die Mittel zur Reinigung. Gott stellt es zur Verfügung, alles, was wir brauchen, um uns zu reinigen. Aber es ist unsere Verantwortung, uns zu reinigen. Hier heißt es, reinigt euch. Sagt nicht, lasst Gott euch reinigen, sondern er sagt, reinigt euch, ja, von aller Befleckung. Er wird uns diese Reinigung nicht abnehmen. Und das ist das, da ist unsere Verantwortung, aber er gibt uns alles, was wir dafür brauchen. Nochmal, er ist der Versorger Gott. Er ist der Versorger Gott. Und Reinigung geschieht, indem wir unsere Sünde bekennen, indem wir umkehren und Buße tun und Gottes Gnade in Anspruch nehmen. Indem wir uns von alten Dingen lossagen, indem wir den Fluch brechen, der über uns gekommen ist. Durch die Macht, durch die Kraft des Namens von Jesus. Und wenn du weißt, dass da jetzt noch Türen sind bei dir, Gottes Wort ist ein Spiegel. Und wenn heute irgendwie was war oder Gott dich auf andere Weise zu dir Sachen vor Augen geführt hat, wo du noch drin steckst, wo Türen sind, die noch offen sind, die geschlossen werden müssen, dann will ich dir wirklich sagen, dann tu das. Kehr um, kehr heute um, lass es los, sag ab, trenn dich davon. Und du kannst es für dich tun, du kannst es aber auch gerne im Gespräch mit uns Geschwistern tun. Wir sind da, auch voreinander zu bekennen. Und dann heißt es, und Gott ist treu und gerecht, der vergibt jede Ungerechtigkeit. Und das möchte er auch heute tun. Und es ist wirklich mein Gebet, dass wir Schritt für Schritt in diese Freiheit, in diese Autorität im Namen von Jesus hineinkommen. Und dazu gehört, dass wir dem Feind nicht mehr den Raum geben, dass wir dem Teufel nicht mehr Raum geben und diese Türen schließen. Damit der Feind keinen Raum mehr bekommt und wir ihn stattdessen in die Flucht schlagen. Dass wir unter diesem Blut von Jesus bleiben und damit in aller Kraft sind über alle Macht des Feindes. O Herr, und das bete ich für uns alle, dass wir verstehen, was deine Berufung für uns ist. Deine Berufung für uns als Einzelne, aber auch deine Berufung für deine Gemeinde, diese Braut ohne Flecken und Runzeln. Du bist der die Braut vorbereitet. Du bist der uns reinigt, der uns heiligt, der uns alles dafür gibt, dass wir das tun können. Du bist der die Braut herrlich macht. Du bist der die Braut mit Kraft ausstattet, um in dieser Zeit zu widerstehen, aber auch in dieser Zeit sogar aus dem Reich der Finsternis Menschen herauszureißen. Mit dir. Herr, und das wollen wir sein. Wir wollen zu dieser Braut gehören. Wir wollen Leute sein, die unter deinem Befehl stehen, die dir gehorsam sind. Wir wollen Leute sein, die in dir sicher sind, wir in dir und du in uns, dass wir auch in dieser Autorität stehen, dem Feind widerstehen und umgekehrt ihn auch angreifen. Dem Reich der Finsternis wirklich auch Bereiche entziehen, durch deine Kraft, Jesus. Und so bete ich jetzt, Heiliger Geist, du bist der, der überführt, dass du im Leben von allen, die wir hier sind, aufdeckst, in aller Liebe, in aller Gnade vor allen Dingen, mit deiner Gnadenbotschaft, dass du es bist, der Sinne erneuert und Veränderung schenkt. Dass wir es zulassen, dass Dinge aufgedeckt werden, dass wir umkehren, dass wir ein weiches Herz bekommen, da wo wir noch hart sind, da wo wir Dinge auch noch festhalten, wo wir uns von manchen Bereichen nicht trennen wollen, dass du, Heiliger Geist, uns dann ein weiches Herz gibst, ein Herz, das willig wird, dir zu gehorchen. Und zwar von Herzen, nicht weil wir müssen, nicht weil wir dazu verknackt werden, sondern weil wir dich lieben, Herr, weil wir dir gehorsam sein wollen. Und so bete ich, Herr, dass du jetzt auch in den nächsten Stunden, Tagen da in unserem Herzen arbeitest. Und dass Dinge ans Licht kommen, die dir nicht gefallen und wo du uns einen Schritt weiterbringst in dieser Heiligung. Dir entgegen, Jesus. Wir lieben dich. Wir lieben dich, Jesus. Und wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, dass du mit uns tun kannst, was du möchtest. Wir wollen uns dir hingeben wie ein Stück Ton, das du formen kannst. Und wir geben alle Rechte auf und sagen, du bist unser Herr. Du bist unser Herr. Und du sollst verherrlicht werden, auch durch unser Leben. Das ist die Berufung, zu der du uns berufen hast. Und durch unser Leben und in unserem Leben und durch alles, was wir tun, sagen und wie wir handeln, sollst du groß gemacht werden. Du lebendiger, du wunderbarer, du herrlicher Gott. Alle Ehre sei dir. Amen. So, ich lade euch ein. Sprecht nachher, wenn ihr sagt, hey, ich will das eigentlich gleich heute